Deutschlandfunk. Hintergrund.
Klimaschutz in Kriegszeiten. Was aus der Fridays for Future-Bewegung geworden ist. Eine Sendung von Ina Rotscheid.
Okay, liebe Menschen, wir wollen jetzt langsam anfangen. Ihr könnt gerne auch von da hinten dann näher kommen.
Der Rotebühlplatz mitten in der Stuttgarter Innenstadt. Gut 3 Dutzend Demonstrierende haben sich versammelt. Auch Passanten sind gekommen, die kurz stehen bleiben und zuhören.
Wir sind heute hier, weil die Bundesregierung insbesondere unter Olaf Scholz im Senegal neue Gasfelder erschließen möchte.
Es ist Mai 2022 und kurz zuvor hat Bundeskanzler Olaf Scholz im westafrikanischen Senegal wegen der drohenden Energieknappheit in Deutschland eine Zusammenarbeit bei der Gasförderung angeboten. Die Mitglieder der Fridays for Future Ortsgruppe sind empört.
Es ist so unfassbar ignorant und asozial von Scholz in der Bundesregierung, diese Situation jetzt so darzustellen, als müssten wir diesen Schritt jetzt begehen, als wäre der Schritt jetzt zwingend, um die nationale Sicherheit und Energieversorgung zu sichern. Das
ist so. Auch Luisa Neubauer ist dabei. Sie ist das bekannteste Gesicht der Bewegung in Deutschland. Gerade hatte sie in der Stadt eine Podiumsdiskussion. Jetzt ist sie vorbeigekommen, um die Stuttgarter Ortsgruppe zu unterstützen.
Während wir das CO2-Budget der Welt verfeuern, zulasten der Menschen, die schon heute am meisten der Folgen ertragen und dann noch meinen, sie davon überzeugen zu können, dass man neuen Bohr kann. Es ist zynisch, es geht nicht klar und vor allem, wir machen es nicht mit.
Zustimmender Applaus bei den Umstehenden. Aber so richtig in Fahrt kommen will die Aktion nicht. Die meisten wollen noch ein Selfie mit Luisa Neubauer machen, dann löst sich die Kundgebung auf. Hitzerekorde, lange Trockenperioden in diesem Sommer und die Flutkatastrophe vor einem Jahr lassen keinen Zweifel aufkommen. Das Klima verändert sich auch bei uns in Deutschland. Doch der Protest dagegen ist deutlich leiser geworden. Was ist aus der Fridays for Future-Bewegung geworden, die 2019 Millionen Menschen auf die Straße brachte? In Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg ist es nicht einfach, mit dem Thema Klimaschutz durchzudringen, sagt Luisa Neubauer.
Also einerseits ist es natürlich dramatisch, dass in der Aufmerksamkeitsökonomie die Klimakrise viel zu oft noch als so ein Subthema verstanden wird. Auf der anderen Seite erleben wir auch, und das ist neu, dass immer mehr und richtigerweise die Themen verknüpft werden. Als in der Ukraine jetzt dieses Jahr der Krieg nochmal neu ausbrach, wurde ganz selbstverständlich über Energieversorgung gesprochen und über die Fragen von Klimagerechtigkeit. Mhm. Und auch das ist ja ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass singulär die ganze Zeit über das Klima gesprochen wird, sondern dass verstanden wird, Klima hängt mit allem zusammen.
Wir sind hier, wir sind da, weil ihr unsere Zukunft habt.
Trotzdem war das Mobilisierungspotenzial mal größer. Ab März 2019 gingen regelmäßig Hunderttausende in Deutschlands Städten auf die Straße. Und als sich am globalen Klimastreik im September 2019 mehr als 1,4 Millionen Menschen bundesweit beteiligten, war das ohne Beispiel. In Köln sagte eine Demonstrantin:
Ich bin hier, weil wir sind jung und wir müssen die Welt jetzt noch verändern. Und deswegen müssen wir ein Zeichen setzen. Deswegen sind hier so unfassbar viele Menschen und deswegen schreien wir laut und haben Plakate gebastelt, einfach um den Politikern zu zeigen, ihr müsst jetzt was tun, es ist einfach schon viel zu spät.
Rund um den Globus demonstrierten an diesem Septembertag SchülerInnen und junge Erwachsene. Der Beginn einer neuen globalen Protestbewegung zeichnete sich ab.
Fridays for Future war besonders auf verschiedenen Ebenen,
sagt Politikprofessor Sebastian Hauns von der Universität Bremen. Er hat gemeinsam mit anderen Forscherinnen und Forschern ein Buch über die Fridays for Future-Bewegung geschrieben.
Also es war besonders, was die Alterszusammensetzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausmachte. Viel, viel, viel jünger als alle anderen Proteste der letzten 50 Jahre so ungefähr. Sie waren, wie ich schon sagte, deutlich weiblicher, als das üblicherweise bei Protesten ist. Und sie waren ja ohne eine zentrale Organisation. Also das heißt, die Gruppen haben sich dann zwar vernetzt, aber es gab nicht eine große Organisation, die dann die Proteste koordiniert hat.
Das klappte zum einen besonders gut, weil die Generation weiß, wie sie die sozialen Netzwerke effektiv nutzen kann. Zum anderen, sagt der Politikwissenschaftler, sei auch die Idee des Schulstreiks, die untrennbar mit Greta Thunberg verbunden ist, außergewöhnlich gewesen. Gerade zu Beginn sorgte die demonstrative Abwesenheit vom Schulunterricht für Kontroversen, nicht nur in den Klassenzimmern, sondern auch in Medien und Politik. Und nicht zuletzt hatte die Bewegung mit der damals 15-jährigen Greta Thunberg so etwas wie eine Galionsfigur. Die Schwedin hatte 2018 zunächst alleine vor dem Parlament in Stockholm gegen die globale Erderwärmung protestiert. Bereits wenige Monate später sprach sie vor der UN, dem IWF und anderen internationalen Organisationen.
People are suffering. People are dying.
Jetzt schon leiden Menschen und sterben. Ökosysteme kollabieren. Wir stehen am Beginn eines großen Artensterbens und ihr redet nur über Geld und das Märchen von unendlichem Wachstum. Wie könnt ihr nur?
Leute, wir stehen heute hier am globalen Klimastreik.
Auch jetzt schafft Fridays for Future noch die Mobilisierung Zehntausender, wie etwa am 25. März dieses Jahres, als die Bewegung zum globalen Klimastreik aufrief. Doch die Proteste sind lange nicht mehr so sichtbar wie 2019. Die mediale Aufmerksamkeit lässt nach. Es gibt viele Ortsgruppen, die sich noch mehr oder weniger regelmäßig treffen, doch die freitäglichen Schulstreiks sind eingeschlafen. Viele der Klimacamps, die es in den großen Städten in Deutschland gab, wurden wieder abgebaut und auf den Internetseiten von Fridays for Future werden nur noch hin und wieder neue Termine für Aktionen angekündigt.
Das öffentliche Interesse an Fridays for Future und auch die Fähigkeit, jetzt so zu großen Protesten zu mobilisieren, ist deutlich zurückgegangen.
Sagt der Politikwissenschaftler Hauns. Und das liegt nicht ausschließlich an Corona und dem Krieg in der Ukraine. Er hat beobachtet, bereits im Herbst 2019, also vor der Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen, wurden die Teilnehmerzahlen weniger. Beim globalen Aktionstag am 29. November 2019 beteiligten sich bereits deutlich weniger Menschen. In den Ortsgruppen zeigten sich Ermüdungserscheinungen.
Wenn man so aus der Sicht des Protestforschers draufschaut, ist das auch nicht wirklich überraschend, weil das natürlich ein wahnsinnig hohes Niveau des Protestes war, was auf Dauer einfach nicht durchhaltbar ist.
Dennoch sei Fridays for Future gelungen, was klimapolitische AktivistInnen in den letzten 20 Jahren nicht geschafft haben, sagt Sebastian Hauns, nämlich in Deutschland Klimapolitik zu einem Thema zu machen, das Politik, Medien, Talkshows und auch das Interesse der Bürger für einen gewissen Zeitraum dominiert hat. Im Bundestagswahlkampf 2021 hatte jede demokratische Partei eine Klimaagenda. Das hatte es zuvor noch nicht gegeben.
Sie waren durchaus erfolgreich dahingehend, dass dieses Klimathema so stark in der Politik verankert worden ist, dass die Politik definitiv schneller reagiert hat, als sie das getan hätte ohne die Proteste. Und dass man ja auch jetzt an vielen, vielen Stellen immer bei Entscheidungen schon diesen Klimavorbehalt hat. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ohne diese großen Proteste wäre das nicht so gewesen.
Doch der politische Erfolg stellte sich aus Sicht vieler Aktivistinnen nicht ein. Klimaschutzmaßnahmen der Regierung blieben hinter den Erwartungen zurück. Und dass ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck vor dem Hintergrund sinkender Gaslieferungen aus Russland jetzt eine vorübergehende Rückkehr zur Kohle ankündigt, empört die Klimaaktivisten mehr denn je. Natürlich müsse die Regierung angesichts drohender Versorgungslücken im Winter reagieren, sagt Aktivistin Luisa Neubauer. Aber es dürfe keine neuen langfristigen Projekte geben, keine neuen LNG-Terminals für Flüssiggas, keine neuen Ölbohrungen.
Wenn man möchte, ist man auch zu der irrationalsten Politik von allen bereit und verteidigt fossile Energien und gerade Öl und Gas um alles in der Welt, entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnisse, entgegen der Klimaziele, entgegen der Klimakatastrophe, die ja schon heute wütet. Und gerade weil wir nicht darauf setzen können, dass Politik sich verändert, nur weil es richtig und notwendig wäre, braucht es ja uns auf der Straße.
Aber reicht das aus? Können Massendemonstrationen einen politischen Wandel herbeiführen? Eine Frage, die sich nicht nur die Klimaschützer stellen müssen, sagt der Politikwissenschaftler Hauns.
Die Ausgangssituation für soziale Bewegungen ist ja immer, dass sie aus einer Position der strukturellen Schwäche agieren. Das heißt, sie wollen etwas ändern und können das aber selbst nicht durchsetzen. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass andere Akteure, die über mehr Machtressourcen verfügen, das im Grunde für sie durchsetzen. Also das heißt, sie müssen gesellschaftliche Mehrheiten hinter sich bringen und Unterstützung bei politischen Eliten für ihre Forderungen bekommen. Oder zumindest müssen politische Eliten dem Druck, dem gesellschaftlichen Druck nachgeben und die Forderungen erfüllen.
Aber das dauert auch, weil andere Themen den Klimaschutz überlagern. Aus Enttäuschung über den ausbleibenden Erfolg gehen einige Aktivisten mittlerweile neue Wege. Die bekanntesten sind die von der Gruppe Letzte Generation. Erst vor wenigen Tagen kippten einige von ihnen schwarze Farbe auf die Wiese vor dem Kanzleramt in Berlin und protestierten lautstark gegen die aktuelle Politik der Regierung.
Klimakanzler Olaf Scholz!
Können Sie mal zur Seite gehen, bitte? Einfach mal zur Seite.
Dass es keine neue Ölbohrung im Inneren Nordsee geben wird.
Viele haben früher bei Fridays for Future mitdemonstriert. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter. Alles fing an mit einem Hungerstreik im vergangenen Sommer. Einige haben sich bei einem Bundesligaspiel in Frankfurt mit Kabelbindern an den Torpfosten gebunden und damit das Spiel unterbrochen. Und immer wieder kleben sich AktivistInnen mit Sekundenkleber auf Straßen oder Autobahnen fest und blockieren damit den Verkehr. Bei einer dieser Aktionen in Berlin erklärte ein junger Mann:
Wir steuern im Moment auf den Klimakollaps zu und handeln viel zu langsam gegen die Klimakatastrophe. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier zu stören, an einem Ort, wo es wirklich stört, sodass Herr Scholz uns endlich zuhört.
Aufmerksamkeit generieren sie mit den Aktionen auf jeden Fall, öffentliche Zustimmung nicht unbedingt. Bürger und vor allem Autofahrer sind genervt.
Ganz ehrlich, das ist eine absolute Scheiße. Die sollen bei den Politikern hochgehen und nicht hier uns. Wir haben alle zu tun. Und was machen die? Stören dabei. Es reicht.
Kritiker sprechen von aggressiven Aktionen. Selbst manche grünen Politiker lehnen die Aktionen als Erpressung der Demokratie ab. Von einer Radikalisierung will hingegen Protestforscher Sebastian Hauns von der Universität Bremen nicht sprechen.
Das ist ja eine sehr milde Form, also eine Form zivilen Ungehorsams, die in vielen sozialen Bewegungen auch lange Zeit etabliert ist. Wenn man dann schaut, wofür stehen sie, dann unterscheiden sie sich in den Forderungen ja überhaupt nicht von Fridays for Future. Es geht bei beiden um die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles. Also auf der Ebene sind sie nicht radikaler und sie wählen halt eine Form, die ja oft als radikal bezeichnet wird, die aber, wenn man da wirklich hinschaut, ist sie eben ohne Sachbeschädigung und ohne jemanden anderen zu schaden.
Bei den Fridays for Future gibt es zu den Aktionen der letzten Generation keine einheitliche Meinung. Viele Aktivisten möchten sich nicht dazu äußern. Und auch Pauline Brünger, die Sprecherin der Bewegung in Nordrhein-Westfalen, sagt erst nach langem Nachdenken:
Wir sind solidarisch mit allen Aktionen, die sich friedlich für eine klimagerechte Welt einsetzen. Und gleichzeitig sind natürlich manche Aktionen auch nicht unsere. Und ich bin natürlich trotzdem froh, wenn es Menschen gibt, die sich was trauen, die was Neues ausprobieren im Kampf gegen die Klimakrise. Und da hoffe ich ganz doll darauf, dass es in den nächsten Monaten ganz viele Aktivistinnen gibt, die versuchen, neue Wege zu finden und hoffentlich am Ende eine Strategie finden, mit der wir es wirklich schaffen.
Bei den Fridays for Future passiere derzeit vieles im Hintergrund, versichert Pauline Brünger. Sie selbst trifft sich alle 1 bis 2 Wochen mit der Kölner Ortsgruppe. Da diskutiere man aktuelle politische Themen und überlege, wie man darauf reagieren könne. Andere Ortsgruppen in Deutschland haben sich längst aufgelöst. Die Bewegung ist heterogen.
Natürlich sind wir gerade nicht mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, wo die Klimabewegung viel größer, aber vor allen Dingen auch viel ausdifferenzierter ist. Also es sind eben nicht mehr nur Schulkinder, die freitags auf der Straße sind. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es ja wirklich um konkrete Maßnahmen geht. Und ich glaube, dass sich auch unser Protest in die Richtung verschieben wird. Es müssen einfach fossile Projekte gestoppt werden. Also sei es jetzt der Kampf um Lützerath in diesem Herbst, sei es der Kampf um neue LNG-Terminals, sei es der Kampf gegen eine klimaschädliche Taxonomie. Ich glaube, die Liste ist sehr, sehr lang.
Lützerath ist für Fridays for Future in Nordrhein-Westfalen gerade ein zentrales Thema. Ein kleines Dorf im rheinischen Braunkohlerevier zwischen Köln, Düsseldorf und Aachen. Ein junger Mann, der sich Taco nennt, weil er seinen richtigen Namen nicht so gerne im Radio hören will, öffnet eine Schranke. Kurz dahinter geht es hunderte Meter in die Tiefe. Wie ein Krater klafft der Braunkohletagebau Garzweiler zu seinen Füßen. Unten stehen Schaufelradbagger und tragen tonnenweise Erdreich ab.
Ja, ganz viel nichts, sage ich immer. Es ist ein riesengroßes Loch. Auf der anderen Seite wird der Abraum wieder aufgeschüttet. Das heißt, hier werden 130 bis 210 Millionen Tonnen Sand und Kies jedes Jahr auf die andere Seite, auf die Abraumseite verlagert, wo schon Loch war, wo die Bagger schon die Kohle ausgekohlt haben. Und das alles für 30 bis 35 Millionen Tonnen Braunkohle jedes Jahr, allein in diesem Loch.
In Lützerath ist Fridays for Future noch aktiv, gemeinsam mit vielen anderen Umweltschutzgruppen. Das kleine Dorf liegt nur noch wenige Schritte von der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler entfernt. Die meisten Bewohner sind schon vor Jahren weggezogen. Jetzt wohnen hier Dutzende Klimaaktivisten. Sie sind in die leerstehenden Häuser eingezogen und haben sich ihr eigenes Hüttencamp gebaut. Der kleine Ort Lützerath ist für sie zum Symbol des Widerstandes gegen die Braunkohle geworden.
Das könnte sein, dass Lützerath das letzte Dorf ist in Deutschland, was der Braunkohle weichen muss. Hier gibt es nur einen widerständigen Landwirt, der mittlerweile verkaufen musste. Und wenn Lützerath fällt, dann können wir unseren Beitrag zu den Klimazielen nicht einhalten.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat errechnet, wie viele Millionen Tonnen Braunkohle maximal noch aus dem Tagebau gefördert werden dürfen, damit das Pariser Klimaziel erreichbar bleibt. Um die 1,5 Grad noch irgendwie einzuhalten, dürfte demnach ab Lützerath nicht mehr abgebaggert werden. In der Region könnte sich also unter anderem entscheiden, ob Deutschland seine Klimaziele einhält oder nicht. Immer wieder gab es dort in den letzten Jahren Demonstrationen. Ab September könnte es neue geben. Dann wird auch der letzte Landwirt Lützerath verlassen haben. Bisher deutet vieles darauf hin, dass der Ort dann von der Polizei geräumt wird, damit der Energiekonzern RWE weiter Kohle fördern kann. Es sind aber nicht allein Fridays for Future, die jetzt schon mobil machen. Die Klimabewegung ist größer geworden. Längst gibt es auch die Students for Future, die Wissenschaftler, Eltern, Christen und sogar die Architekten for Future. Und lokale Gruppen, wie sie sich in Lützerath mit Alle Dörfer bleiben oder Ende Gelände gebildet haben. Sie alle eint die gemeinsame Forderung nach effektivem Klimaschutz und die Wut, sagt der junge Aktivist Taco.
Es macht mich sauer, dass ganz viele alte Leute über meine Zukunft entscheiden, unter anderem meine Zukunft entscheiden, die es dann nicht mehr kümmert. Und Klimaschutz hat für mich definitiv was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, auch was mit meiner Zukunft. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und ich weiß nicht, ob ich in einer Welt, die immer wärmer wird, die immer heißer wird, wo sich immer mehr Naturkatastrophen anbahnen, irgendwann mal in vielen Jahren Kinder kriegen will. Stand jetzt eher nicht.
Der Politikwissenschaftler Sebastian Hauns beobachtet, dass sich die Stimmung im Land ändert. Selbst angesichts der aktuellen Krisen findet eine Mehrheit der Bürger mittlerweile, dass der Klimaschutz nicht hinten anstehen sollte. Das besagen aktuelle Umfragen und das ist auch das Verdienst von Fridays for Future, sagt er. Auch wenn die Schulstreiks fürs Klima offenbar ein Auslaufmodell sind, die Bewegung ist es nicht.
Ich vergleiche immer die Fridays for Future ein bisschen mit der AKW-Bewegung. Das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend für die Protestierenden, weil wenn man schaut, wie lange die AKW-Bewegung eigentlich gebraucht hat, um ihre Ziele am Ende durchzusetzen, dann ist das ein erschreckend langer Zeitraum, über den man da nachdenken muss. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die AKW-Bewegung ja auch so eine Bewegung war, die war immer lange Zeit nicht sichtbar. Es gab keine großen Demonstrationen und dann gab es irgendwann wieder einen Castortransport und dann war sie plötzlich wieder da. Und das zeigte ja, über welches Mobilisierungspotenzial sie verfügen.
Das war der Hintergrund. Klimaschutz in Kriegszeiten, was aus der Fridays for Future-Bewegung geworden ist. Eine Sendung von Ina Rotscheid. Redaktion Frederik Rother.